NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Oktober 1066. Die Schlacht bei Hastings.
Ich habe auf der normannischen Seite gekämpft, auf dem rechten Flügel im franko-flämischen Kontingent. Und auch wenn man nach oben den Hügel hinaufguckte, dann war es doch recht eindrucksvoll, die Angelsachsen dort stehen zu sehen und an wilde Beschimpfungen entgegenriefen.
Stefan Ritz war in der Schlacht von Hastings dabei, allerdings fast 1000 Jahre später. Der Verein English Heritage macht den Zeitsprung möglich. Jedes Jahr lässt die britische Kulturstiftung den Kampf zwischen Wilhelm dem Eroberer und dem angelsächsischen König Harold am Originalschauplatz nachstellen. Mittelalterfans aus aller Welt lassen sich das Abenteuer nicht entgehen.
See the horses.
Als erstes sieht man die Pferde. Das heißt, man spürt sie. Der Boden vibriert unter ihren Hufen. Dampf steigt aus ihren geblähten Nüstern. Da ringt man nach Luft.
Then you're pumped.
Geschichte hautnah erleben. Für die Akteure heute Nervenkitzel mit historischem Hintergrund. Für die Krieger damals Kampf auf Leben und Tod. Die Schlacht zwischen Angelsachsen und Normannen im Südosten Englands war das dramatische Finale eines Machtkampfs um die Herrschaft auf der Insel. Mit einer ebenso dramatischen Vorgeschichte. Der englische König Eduard der Bekenner hatte bei seinem Tod Anfang des Jahres 1066 keinen legitimen Erben hinterlassen, was im Mittelalter häufig zu Bürgerkrieg und Streit um die Thronfolge führte. Kaum war also König Eduard tot, wollten gleich mehrere Kandidaten König von England werden. Historikerin Hanna Vollrath mit den beiden wichtigsten.
Das war einmal der Herzog der Normandie, der dann hinterher wurde. Dann ein Mann namens Harold Godwinsone, der eben in Hastings geschlagen worden ist, der aus einer antinormannisch-angelsächsischen Motivation heraus erreichen konnte, dass er gleich nach dem Tod Eduards zum König gekrönt wurde. Und da es keine juristisch geregelte Königswahl gab, musste das ausgefochten werden.
Die Angelsachsen hatten also Tatsachen geschaffen und Harold zum König gemacht, obwohl Eduard den Thron angeblich Wilhelm versprochen hatte. Für den Herzog der Normannen eine ungeheure Provokation, denn ihn verband nicht nur eine alte Männerfreundschaft mit Harold, sondern eine Vasallenbeziehung. So zeigt es jedenfalls die farbigste Quelle dieser Zeit, der berühmte Teppich von Bayeux. Die 70 Meter lange, einen Meter hohe Bilderchronik, die heute in Bayeux ausgestellt wird, zeigt detailliert in 58 Einzelszenen die folgenschweren Ereignisse. Von Harolds früheren Begegnungen mit König Eduard über die Invasion Wilhelms bis zum blutigen Ende der Schlacht von Hastings. Allerdings ganz aus Sicht der Normannen. Denn die hatten die Stickerei in Auftrag gegeben und ergriffen natürlich Wilhelms Partei.
Das wird dann auch im Teppich von Bayeux dargestellt, dass der Harold einst, als er mal auf den Kontinent kam, dem Wilhelm einen Treueid geleistet hat. Ein sehr bekanntes Bild ist natürlich, wie der Harold wirklich auf den Reliquienkassen die Schwurhand legt. Das kommt ja ganz groß, der besteht eigentlich nur aus Hand, um zu zeigen, das ist der entscheidende Akt, da wird er dann hinterher meineidigt, nicht? Also die These der Normannen ist, Harold hätte eigentlich die Pflicht gehabt, Wilhelm in seinen Thronplänen zu unterstützen, statt jetzt als Gegenkonkurrent aufzutreten.
Von angelsächsischer Seite existiert keine Quelle vergleichbarer Qualität. In der offiziellen Chronik der Angelsachsen heißt es über die Motive des Herzogs der Normandie lapidar:
Wilhelm war ein Mann, der vor allem der Habsucht zugeneigt war.
Ob also die Darstellung auf dem Teppich von Bayeux mit Harold als ruchlosem Eidbrecher den Tatsachen entspricht, bleibt im Nebel der Geschichte.
Da ist sehr, sehr viel Tinte drüber vergossen worden von Seiten der Wissenschaft. Ist das nun glaubwürdig oder nicht? Was wirklich passiert ist, wissen wir ja ohnehin in dieser Zeit häufig nicht. Wir können nur sagen, wie etwas argumentativ vertreten worden ist. Die angelsächsische Hauptquelle, der Anglo-Saxon Chronicle, der weiß davon nichts. Aber das könnte natürlich auch wieder unterdrückt sein. Also ich kann nur sagen, wahrscheinlich ist, dass da vielleicht ein Eid geschworen worden ist, aber ob der hinterher wieder aufgehoben worden ist oder ob in irgendeiner Form der mit Einschränkungen war, das wissen wir nicht.
Was man weiß, Wilhelm fühlte sich als legitimer englischer Thronfolger. Im Sommer 1066 rüstete er sich deshalb für eine Feindfahrt gegen den früheren Weggefährten und jetzigen König Harold. Mit einem Invasionsheer von etwa 12.000 Mann und Hunderten von Pferden stach Wilhelm mit 700 Schiffen in See.
Der Herzog Wilhelm fuhr wohl über das Meer. Er fuhr nach England mit gewaltigem Heer. Er sprang vom Schiffe, da fiel er auf die Hand. Hei, rief er, ich fass und ergreife dich, England.
Heißt es in einer Ballade von Ludwig Uhland über die Invasion Wilhelms. Doch die historische Wahrheit geht anders. Schon bei der Überfahrt drohte das Vorhaben zu scheitern. Ein Sturm trennte Wilhelms Schiff von der übrigen Flotte. Doch der Herzog bewies Nervenstärke und ließ sich erstmal ordentlich auftischen. Wenig später war seine Armada zwar wieder vereint, doch widrige Winde verhinderten zunächst die Landung der Normannen. Pech für Wilhelm und Glück für König Harold, denn der gewann damit Zeit, um sich zweier weiterer Anwärter auf den englischen Thron zu erwehren, dem eigenen Bruder und dem norwegischen König Harald, die ihn gemeinsam im Nordosten herausforderten, 350 Kilometer von Hastings entfernt. Hanna Vollrath.
Das war ja das Problem, dass er vermutlich deshalb auch in Hastings geschlagen wurde. Das heißt, er hatte schon eine Schlacht hinter sich, musste dann in Eilmärschen nach Süden und traf dort auf Wilhelm den Eroberer. Und das war wohl zu viel.
Fast zeitgleich mit dem Ende der Schlacht im Norden war Wilhelm im Süden einmarschiert und bezog hinter rasch errichteten Befestigungsanlagen Stellung. Harold blieb nichts anderes übrig, als in aller Eile ein neues Heer zusammenzutrommeln und Wilhelm mittels Kurieren aus der Ferne zu drohen.
König Harold hat soeben seinen eigenen Bruder und den König von Norwegen geschlagen, der als der größte Kriegsmann auf Erden galt. Er hat beide mitsamt ihren Armeen in nur einer einzigen Schlacht besiegt. Jetzt zieht er in Eilmärschen gegen euch, an der Spitze einer kampferprobten Armee. Es heißt, ihr seid ein kluger Mann, im Frieden wie im Krieg. Also, gebt Acht, bleibt hinter euren Linien und lasst euch auf keine Schlacht mit ihm ein.
Wilhelm lehnte natürlich ab. Er wusste, dass seine Invasionsarmee dem Heer der Angelsachsen, dem sogenannten Third, militärisch haushoch überlegen war.
Die Angelsachsen hatten noch ein Volksheer, das heißt, dass jeder freie Angelsachse aufgeboten werden konnte. Das war zwar auf dem Kontinent auch so, aber faktisch war das längst abgelöst durch ein Feudalheer, das heißt durch ein Ritterheer. Die Normannen kommen ja mit ihren Pferden, die Angelsachsen kämpfen zu Fuß, wenn sie mal auf den Teppich von Bayeux gucken, ja? Das heißt, das angelsächsische Fürth ist ein, wenn sie wollen, ein Bauernheer, die mit Piken und Stecheisen und so weiter versuchen, sich des Feindes zu erwehren, die Normannen ein Berufsheer hatten. Das war zwar auch nicht, was die Taktik und die Strategie anbelangt, ganz ausgereift. Sowas gab es noch nicht, aber die waren natürlich viel, viel besser, weil sie trainierte Kämpfer waren, in der Lage, mit so einem Volksheer, mit so einem Volkssturm sozusagen fertig zu werden.
Am Vormittag des 14. Oktober 1066 trafen die ungleichen Gegner bei Hastings aufeinander. Die Angelsachsen igelten sich dort auf einem Hügel regelrecht ein. Salve um Salve feuerten die normannischen Bogenschützen. Doch ihre Gegner unter ihren Schilden nahmen den Beschuss hin wie einen englischen Landregen. Auch für die Ritter gab es kein Durchkommen gegen die entschlossene Gegenwehr der Angelsachsen. Plötzlich ein Gerücht, Wilhelm sei gefallen. Daraufhin gaben die Angelsachsen ihre Formation auf und stürmten den anscheinend zurückweichenden Normannen hinterher. Doch dann, so zeigt auch der Teppich von Bayeux, lüftete einer der Ritter sein Visier.
Ich lebe. Und mit Gottes Hilfe werde ich nicht untergehen.
Wilhelm und seine Truppe hatten den Panzer der Angelsachsen geknackt. Ob durch List oder aus Versehen, bleibt bis heute unklar. Die Normannen gewannen schnell die Oberhand und metzelten die Angelsachsen regelrecht nieder.
Es ist ganz schwierig, sich klarzumachen, was Krieg eigentlich im 11. Jahrhundert bedeutet. Von daher ist auch unsere Vorstellung einer offenen Feldschlacht wahrscheinlich ganz verkehrt. Die prallten aufeinander, auch Wilhelm der Eroberer, mit seinen Flamen, mit seinen Normannen, mit seinen Norddeutschen. Das war auch kein aufeinander eingespieltes und sozusagen in festen Kohorten kämpfendes Heer, sondern die hieben aufeinander ein. Also wir nennen es Schlacht von Hastings, aber eine offene Feldschlacht in unserem Sinne ist das sicherlich nicht.
Auf dem Höhepunkt der Schlacht traf ein Pfeil König Harold tödlich im Auge. So ist es jedenfalls auf dem Teppich von Bayeux dokumentiert, der bei der alljährlichen Rekonstruktion der Schlacht sozusagen als Drehbuch dient. Einer der heutigen Teilnehmer schildert, was dann geschah.
Nachdem Harold verletzt wurde, lautete der angelsächsische Militärkodex: Man verlässt das Schlachtfeld nicht, wenn der König verletzt oder getötet wurde. Nachdem Harold also gefallen war, blieben die Freien von England hier auf dem Feld und starben.
Blood Lake Hill, Blutseehügel, heißt das Schlachtfeld bei der Ortschaft Hastings noch heute. Und Wilhelms Kaplan notierte nach dem Ende der Kämpfe erschüttert:
Die Blume der englischen Jugend, die Blume des englischen Adels bedeckte das Feld, soweit das Auge reichte, scheußlich in ihrem eigenen Blute.
Und der Sieger der Schlacht? Über ihn schrieb der deutsche Dichter Uhland später:
Herr Wilhelm steckte sein Banner aufs blutige Feld. Inmitten der Toten spannt er sein Gezelt. Da saß er am Mahle, den goldenen Pokal in der Hand, auf dem Haupte die Königskrone von England.
Gleich nach Hastings zeigte Wilhelm, dass er als Eroberer, nicht als Politiker nach England gekommen war. Er demütigte die Angelsachsen, indem er nicht zuließ, dass sie ihre Toten begraben durften. Tagelang vermoderten die Leichen in der Herbstsonne auf dem Schlachtfeld. Nur König Harold wurde von seiner Frau identifiziert und bestattet. Im Dezember 1066 wurde Wilhelm in Westminster zum König gekrönt. Ein Machtwechsel mit Folgen. Der neue Herrscher besetzte anschließend fast alle wichtigen Posten im Land mit normannischen, flämischen und norddeutschen Gefolgsmännern. Mittelalter-Expertin Professor Hanna Vollrath.
Es wurden eine ganze Reihe von Leuten richtig reich, indem sie sehr viel Land kriegten. Von diesen Angelsächsischen, die alle rausgeschmissen wurden, zum Teil umgebracht wurden, aber ethnische Säuberung, in dem Sinne war eigentlich nicht die Methode des Mittelalters. Das hat das auch so viel Aufsehen erregt, dass wirklich diese Oberschicht der Angelsachsen abserviert wurde.
Nach ihrem Sieg bei Hastings prägten fortan die Normannen die Leitkultur auf der Insel mit Auswirkungen auf den Staat, die Gesellschaft, die Religion, die Aufstiegschancen und sogar die Sprache der Untertanen.
Das heißt, die Angelsachsen, die Bauern blieben bestehen, sprachen weiter Angelsächsisch, was dann in eine Nichtschriftsprache von unserem Verständnis her absank, sodass wir eine Zweiteilung der Gesellschaft haben zwischen normannischer Oberschicht und angelsächsischer Unterschicht. Und die Sprache bringt es zum Ausdruck, dass man sagt, das Schwein, was gehütet werden muss, ist ein Swine. Und sobald es auf dem Tisch landet, ist ein Pork. Ist Pork, c'est français, ne? Das ist Französisch. Sie sehen, die Oberschicht futtert, was die Angelsachsen ranschaffen. Und das war die Arbeitsteilung und das hat denen nicht geschmeckt.
Fast 200 Jahre lang dauerte es, bis die ethnische Teilung der englischen Gesellschaft überwunden war. Dann fanden Angelsachsen und Normannen zu einer gemeinsamen Sprache und einer gemeinsamen englischen Identität. Die gegenseitige frühere Abneigung der Volksgruppen liefert aber immerhin noch Stoff für britischen Humor à la Monty Python.
Hier ist König Artus mit seinen Rittern der Tafelrunde. Wessen Schloss ist das?
Dies ist das Schloss meines Gebieters Guy de Lombard.
Ihr schwulen Engländer.
Und was seid ihr?
Wir sind Franzosen. Woher hätte ich sonst diesen dämlichen Akzent? Du bescheuerter König.
Was hast du dann in England zu suchen?
Du kannst mir doch keine Angst machen, du englischer Rostbefresser, du.
Die alte Feindschaft zwischen Angelsachsen und Normannen spielt zwar heute wirklich keine Rolle mehr. Allerdings, so berichten Teilnehmer, bestehen bei der alljährlichen Rekonstruktion der Schlacht von Hastings die Engländer immer noch darauf, ausschließlich angelsächsische Kämpfer zu mimen, auch wenn sie am Ende verlieren.
William reitet dann übers Schlachtfeld. Die Normannen stellen sich auf und wandern dann irgendwann am Schlachtfeld herunter. Und dann geht man einen trinken, selbstverständlich auch mit den Angelsachsen. Das spielt abends am Lagerfeuer dann keine Rolle mehr.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an die Schlacht bei Hastings, die am 14. Oktober 1066 stattfand. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.